Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler, hier sind wieder Herr Wulff.
Und Frau Ganzewig, hallo.
Und wir begrüßen Sie ganz herzlich zur 62. Episode des PTA Audio Podcast. Und heute haben wir uns eine Gästin hier nach Hamburg eingeladen. Und das ist Frau Claudia Krämer. Hallo Claudia.
Hallo Robert. Hallo Simone. Danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du den Weg nach Hamburg auf dich genommen hast, liebe Claudia.
Genau. Und wir haben dich heute eingeladen, um mit dir ein bisschen über Apotheker ohne Grenzen zu reden.
Genau.
Aber zuerst wollen wir doch erstmal Claudia ein bisschen kennenlernen. Claudia, stell dich einmal ganz kurz vor. Wer bist du eigentlich? Wie war so dein beruflicher Werdegang? Und wie kam es zum Engagement bei Apotheker ohne Grenzen?
Ich bin Apothekerin. Ich habe vorher allerdings eine PTA-Ausbildung gemacht, habe danach, nach meinem Pharmaziestudium, kurze Zeit in Apotheken gearbeitet und bin dann relativ schnell in die theoretische und praktische Ausbildung gegangen. Bin also seit mehr als 25 Jahren jetzt Lehrerin, zuerst in Paderborn an einer PTA-Schule und jetzt in Dresden. Und im Jahr 2016, als die Kinder so langsam auch groß und aus dem Haus waren, habe ich mir überlegt, wo kannst du dich denn mal engagieren? Und da traf ich dann auf Apotheker ohne Grenzen und seitdem bin ich da, also ein mehr oder weniger aktives Mitglied.
Ja, da hast du schon gerade das Stichwort genannt, deswegen bist du ja auch hier, Apotheker ohne Grenzen. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen was zu erzählen? Wie lange gibt's die? Was ist das überhaupt genau?
Also es ist eine gemeinnützige Vereinigung, die wurde im Jahr 2000 gegründet. Da haben sich 37 Apotheker zusammengeschlossen. Und mittlerweile ist also der Verein angewachsen auf über 2300 Mitglieder. Das sind jetzt aber nicht nur ApothekerInnen, sondern auch PTAs. Und das finde ich immer ganz wichtig zu sagen, weil der Begriff Apotheker ohne Grenzen, der engt so ein. Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Also es sind auch, ist auch für andere Berufsgruppen offen, auch für nicht-pharmazeutisches Personal. Und insofern wächst der Verein also zunehmend.
Ja, also eine gemeinnützige Vereinigung, das ist ja sowas wie eine NGO, oder? Kann man das so sagen?
Genau, NGO, das sind diese Nichtregierungsorganisationen, das sind also gemeinnützige Organisationen, die sich auf die Fahne geschrieben haben durch ihre Aktivitäten. Ja, dass die Welt ein bisschen besser zu machen, sei es im Umweltschutz oder sei es halt auch in der Entwicklungszusammenarbeit und das Ganze halt nicht profitorientiert, sondern auf Prinzipien wie Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und ähnlichem beruht.
Das ist ja toll, dass du dich da engagierst. Das klingt wirklich ganz nobel, muss ich sagen. Das finanziert sich dann über Spenden, nehme ich an.
Also die Finanzierung von Apotheker ohne Grenzen läuft in erster Linie über die Mitgliedsbeiträge. Und wie ich ja eben schon sagte, es sind also nicht nur pharmazeutisches Personal, sondern es sind also auch alle, die interessiert sind, dabei und können Mitglied werden. Es werden aber auch natürlich über Spenden, private Spenden, Fördergelder, Stiftungen, Unternehmen haben wir, die uns ganz stark unterstützen. Und ohne dem wird es auch nicht funktionieren.
Aber ihr habt besondere Kompetenzen dadurch, dass ihr Apotheker ohne Grenzen sozusagen seid. Ihr seid ja eigentlich auch Apothekerinnen ohne Grenzen und PTAs ohne Grenzen. Aber ihr habt so ein bestimmtes Betätigungsfeld, das das ausweist, oder?
Ja, wir nutzen unsere pharmazeutische Fachkompetenz, um die Gesundheitsstrukturen von Menschen in Not nachhaltig zu verbessern. Und das sind natürlich zum einen Nothilfeeinsätze, das sind aber auch langfristige Projekte im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit.
Das klingt super spannend und mich interessiert jetzt natürlich ganz brennend, welche Projekte verfolgt ihr denn im Moment mit Apotheker ohne Grenzen?
Also wenn du die Nothilfeeinsätze meinst, dann ist natürlich ganz im Vordergrund der Nahostkonflikt. Wir haben jetzt im Dezember die letzte Lieferung nach Gaza machen können, wo wir also 15 IECs und auch ein NCD-Kit hingeschickt haben. Es ist die zweite Lieferung gewesen. Das Ganze hatte eine Vorlaufzeit von ungefähr 6 Monaten gebraucht. Und wir haben es also jetzt tatsächlich geschafft, diese Arzneimittel dort auch hinzukriegen, wo sie hin sollen.
Jetzt musst du nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer erklären, was sind IECs und was sind NCD-Kits?
Ja, also ich habe jetzt mit Absicht diese Abkürzung gebraucht, weil ich finde das nämlich selber auch total spannend. IEC steht also für Interagency Emergency Health Kit. Und das sind also von der WHO zusammengestellte, standardisierte Einheiten, die verschickt werden können, um 10.000 Menschen über 3 Monate hinweg pharmazeutisch, medizinisch zu versorgen. Das sind also Arzneimittel, das sind Medizinprodukte, ist auch medizinische Ausrüstung. Und wie gesagt, das sind standardisierte Sachen, wo dann auch alle wissen, was damit zu tun ist und was sich in einem solchen Kit befindet.
Wie groß ist so ein Ding? Weißt du das?
Ja, tatsächlich. Also das sind 4,8 Kubik. Das Ganze wiegt eine Tonne.
Aha.
Und ein solches Kit hat AOG auch tatsächlich immer so griffbereit oder kommt so dran, dass es tatsächlich im Akutfall schnellstens verschickt und eingesetzt werden kann.
Och, das ist krass, ja. Du erweiterst gerade unseren Horizont, liebe Claudia.
Ja, da muss ich jetzt noch erklären. Also diese NCD-Kits, das ist für Non-Communicable Diseases. Das heißt also die Arzneimittel, die zum Beispiel für Diabetes eingesetzt werden oder bei Atemwegserkrankungen, also bei chronischen Atemwegserkrankungen, Bluthochdruck, Herzmedikamente und ähnliches. Andere Nothilfeeinsätze waren zum Beispiel das Erdbeben in der Türkei, Syrien. Vor einigen Jahren sind in der Ukraine sofort umgehend nach Angriff auf die Ukraine Hilfe geleistet worden. Und tatsächlich auch, das hört sich jetzt immer ganz, ganz weit weg an, wir waren also auch im Ahrtal aktiv. Also als 2021 die Flut war, hat AOG ebenfalls dort massiv mit unterstützt.
Und wie läuft sowas ab? Also ruft dann der Bundeskanzler bei euch an und sagt, liebe Apotheker ohne Grenzen, wir brauchen eure Hilfe, oder wie funktioniert sowas?
Das finde ich tatsächlich eine sehr gute Frage, weil man genau so etwas vermutet, und wir dürfen also nicht einfach loslegen und ungefragt irgendwie aktiv werden, sondern gerade wenn es Nothilfeeinsätze im Ausland sind, wartet man also so lange, bis sich das Land gemeldet hat, bis also Hilfe angefragt wird. Und dann muss natürlich auch überlegt werden, ist es überhaupt möglich, dass AOG dort eingesetzt wird oder dass auch Mitarbeiter dorthin geschickt werden. Man muss also überlegen, was ist an Hilfe möglich, ohne auch dann Mitarbeiter zu gefährden.
Und wie sehe dann die Arbeit vor Ort aus in so einem Notteam?
Das lässt sich jetzt nicht so einfach beantworten, weil es einfach auf das Stadium ankommt, in dem man jetzt dort unten eintrifft. Generell ist es so, dass man zu zweit unterwegs sein wird, und das nur für einen begrenzten Zeitraum. Ich sag mal ungefähr eine Woche, maximal zwei Wochen. Und dass sich diese Zweierteams dann auch nach dieser Zeit dann ablösen. Und das erste Team ist zum Beispiel sehr oft dafür verantwortlich, sogenannte Fact-Finding zu machen. Das heißt, erstmal zu gucken, wie sieht die Situation vor Ort aus? Wo wird Hilfe gebraucht? Welcher Art muss diese Hilfe sein? Man steht dann dazu auch in ständigen Kontakt mit der Geschäftsstelle. Man gibt also Rückmeldung, und dann wird geguckt, was kann jetzt hier koordiniert werden. Und das ist also das, was zum Beispiel ganz am Anfang im Vordergrund steht.
Und jetzt hast du gerade schon gesagt, da sind also auch Leute zu Hause, die das Ganze organisieren müssen. Wie sieht denn so ein Arbeitstag bei denen aus? Oder was ist die Tätigkeit, die hier zu Hause im Büro getan werden muss?
Ja, auch das lässt sich kaum in einem Wort beantworten oder in einem Satz beantworten, denn da ist die Frage, wen meinst du jetzt?
Wen gibt es denn alles so?
Also wir haben zum Beispiel eine Geschäftsstelle, mittlerweile nicht nur in München, sondern auch mit Zweigstelle in Berlin, wo also die Mitarbeiter damit beschäftigt sind, das Ganze zu koordinieren, Einsätze zu koordinieren, mit Partnerorganisationen zusammenzuarbeiten, Fördergelder zu eruieren, eingehende Spenden zu registrieren, die ganze Verwaltung, also das ist eine Sache. Wir haben dann einen Vorstand aus sieben Mitgliedern, der ehrenamtlich arbeitet, die ebenfalls für die Projektentwicklung und Betreuung verantwortlich sind. Und dann gibt es natürlich die ganzen ehrenamtlichen Mitarbeiter, auf denen dann oder auf deren Schultern dann sozusagen die Last der Projekte liegt. Und da, wie gesagt, da sind die Tage mit Sicherheit ganz unterschiedlich.
Genau, jetzt sprachst du gerade schon von Projekten. Wir haben jetzt einmal über Nothilfeeinsätze gesprochen. Was genau sind denn jetzt diese Projekte? Kannst du dazu nochmal was sagen, Claudia?
Also die Projekte sind in der Regel langfristigere Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit. Die werden weltweit organisiert. Wir haben also Projekte in Amerika, also es ist eins unserer größten Projekte in Argentinien, in den Slums von Buenos Aires. Dort wird also die Gesundheitsversorgung von uns mit organisiert, beziehungsweise wir versuchen den Menschen, die dort leben, kostenlosen Zugang zur Gesundheitsversorgung zu geben. Es gibt dort ein großes Zahnprophylaxe-Programm und andere Länder sind dann auf den Philippinen, wo wir unterwegs sind, wo versucht wird, in abgelegene Gegenden die medizinische Versorgung mit sogenannten mobilen Kliniken, Rolling Clinics, dann halt auch in die entlegensten Gebiete zu bringen. Und ein ganz großes Projekt ist natürlich das Burundi-Projekt. Mein Projekt sozusagen, unser Projekt.
Da brennst du ganz besonders dafür, ne? Da bist du mit befasst. Kannst du uns nochmal beschreiben, wie du da reingeraten bist?
In dem Burundi-Projekt, das Burundi-Projekt gibt es jetzt seit 2019. Es war dann im Jahr 2022 eine Ausschreibung, weil weitere Hilfskräfte dort gesucht wurden. Und es geht dort also um die Betreuung einer PTA-Schule. Und das fand ich so faszinierend, weil ich mich gefragt habe, wie kann es sein, dass eine PTA-Schule in einem afrikanischen Land existiert? Und tatsächlich hat es dann mit der Bewerbung geklappt. Und mittlerweile sind wir also zu dritt, wir haben drei Ehrenamtliche und eine hauptamtliche Projektkoordinatorin und wir befassen uns also mit diesem Burundi-Projekt.
Super spannend, da schwingt jetzt jede Menge Herzblut auch mit, höre ich daraus. Viele Zuhörende sind jetzt aber wahrscheinlich gar nicht so vertraut mit dem Land Burundi. Kannst du uns vielleicht mal erzählen, wo das liegt, wie es dort aussieht, wie weit man da hinfliegen muss vielleicht auch?
Ja, tatsächlich ist es also ein Land, was fast keinem so wirklich geläufig ist. Es ist ein ganz kleiner ostafrikanischer Binnenstaat. Von Deutschland aus sind es ungefähr 9000 Kilometer Luftlinie. Das Land ist ungefähr gelegen zwischen Tansania, der Demokratischen Republik Kongo und Uganda bzw. Ruanda. Und es ist ein ganz typisches Agrarland. Also die Menschen leben dort vorwiegend von der Landwirtschaft und auch vom Fischfang, von der Fischerei. Da ist also der Tanganyika-See in diesem Land. Das ist der zweitgrößte See Afrikas und die Menschen leben dort also auch von der Fischerei. Und was vielleicht die Älteren kennen, das sind die Begriffe der beiden Ethnien Hutu und Tutsi. Das waren Konflikte, die vor allen Dingen in den 80er, 90er Jahren auch dort in Burundi ausgetragen wurden. Es gab dort also viele Völkermorde, es gab innenpolitische Unruhen und dadurch ist das ganze Land relativ instabil, ist von der Regierung her relativ autoritär, die Pressefreiheit ist eingeschränkt, man hat eine relativ hohe Korruptionsquote und Burundi zählt also zu den ärmsten Ländern der Welt, hat also auch ein ganz niedrigen Index in der menschlichen Entwicklung.
Super spannend. Welche Sprache spricht man dort?
Die Landessprache ist Kirundi, allerdings die Amtssprache Französisch. Wenige Menschen sprechen auch Englisch.
Okay, also Französisch ist schon so ein bisschen Voraussetzung, um mal nach Burundi zu fliegen.
Genau, aber damit kommt man dann tatsächlich auch sehr weit.
Also in Deutschland verpflichtet die Apothekenbetriebsordnung die Apotheken ja zur ordnungsgemäßen Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln. Ich könnte mir vorstellen, dass in einem der ärmsten Länder der Welt die Arzneimittelversorgung ein bisschen anders aussieht als hier in Deutschland, oder? Kannst du uns vielleicht da so ein bisschen einen Einblick geben?
Ja, also deine Einschätzung trügt dich natürlich nicht. Es gibt offiziell ein Arzneimittelgesetz und auch ein Apothekengesetz. Das ist noch gar nicht so alt. Von 2020 ist der letzte Stand jetzt. Und bis zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich möglich, dass jeder, der über Arzneimittel verfügte, die auch irgendwie vertreiben konnte, auf irgendwelchen Märkten oder einfach auf den Straßen, am Straßenrand konnten also Arzneimittel von wem auch immer verkauft werden. Dazu war auch keine besondere Qualifikation notwendig. Und jetzt, wie gesagt, gibt es ein Arzneimittel- und auch ein Apothekengesetz, was verblüffenderweise viele Paragraphen enthält, die es hier in Deutschland auch gibt.
Meinst du, da gibt es vielleicht Parallelen, die nicht ganz zufällig sind?
Ich denke schon, dass man sich orientieren musste bei der Gesetzgebung und dort einen gewissen Standard auch einhalten muss, der für uns selbstverständlich ist. Zum Beispiel, dass es nur zugelassene Arzneimittel gibt, die vertrieben werden dürfen. Oder auch, dass gefälschte Arzneimittel, nicht genehmigte Arzneimittel nicht vertrieben werden dürfen. Also dazu muss man sagen, dass jedes Land eine sogenannte nationale Arzneimittelliste hat, die sich an dem orientiert oder die das beinhaltet, was für das Land essentiell notwendig ist an Produkten, die es also haben sollte. Und Grundlage für so eine nationale Arzneimittelliste ist die Essential Medicine List der WHO. Und da ist es zum Beispiel so, dass auf dieser Liste aktuell 480 Stoffe, Wirkstoffe sind und ungefähr die Hälfte, also 200 Stoffe, entsprechen dem, was in Burundi auch vertrieben werden darf. Also die nationale Liste der Burunder orientiert sich auch an der WHO-Liste.
Ja, das ist ja schon mal ganz positiv zu bewerten. Aber welche besonderen Schwierigkeiten und Gefahren gibt es denn jetzt in Burundi in der Arzneimittelversorgung? Also ich glaube, du hattest eben schon Arzneimittelfälschungen ja schon angesprochen.
Naja, sagen wir es so, dass es Regelungen gibt, ist das eine. Ob diese Regelungen eingehalten werden oder ob darauf geachtet wird, dass sie eingehalten werden, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und es ist also tatsächlich so, dass man sich beklagt über die fehlende Regulierung und Kontrolle, dass man sagt, es gibt viel zu wenig qualifiziertes Personal, viel zu wenig qualifizierte Apotheker. Es gibt Lieferengpässe, die Apotheken sind schlecht ausgestattet. Es gibt Anforderungen, wie groß eine Apotheke sein muss. Also so wie bei uns in der Apothekenbetriebsordnung. Es ist zum Beispiel auch vorgesehen, dass es ein Labor geben soll. Aber das ist nicht obligatorisch. Also das ist eine Kann-Möglichkeit. Und das Ganze ist also sehr minimalistisch. Und es muss geguckt werden, ob tatsächlich dann ein Standard, wie er bei uns ist, ein europäischer Standard überhaupt geschaffen werden kann.
Aber es gibt schon so eine Trennung zwischen Arzt und Apotheker. Also das Dispensierrecht liegt bei den Apotheken.
Tatsächlich ist das so. Und das ist auch ein ganz wichtiger Paragraph dort im Arzneimittelgesetz und auch im Apothekengesetz. Es ist also eins. Die beiden Gesetze sind in eins. Und dort ist also tatsächlich auch die Trennung von Arzt und Apotheker vorgeschrieben, um dem Apotheker keinen unlauteren Wettbewerb zu ermöglichen und eine Gewinnmaximierung aufgrund von Kontakten zu ermöglichen.
Und jetzt interessiert uns natürlich auch nochmal brennend. Jetzt gehen wir mal wieder zurück zu unserem Herzblut, was da so fließt. Jetzt wollen wir natürlich nochmal ein bisschen genauer wissen und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie sieht denn das Projekt in Burundi jetzt genau aus? Claudia, das kannst du uns doch bestimmt noch ein bisschen näher beschreiben.
Dann müsste man anfangs die beiden Akteure nennen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist tatsächlich wichtig. Zum einen ist das der Deutsche Verein Burundi Kids, über den wir den Kontakt nach Burundi selber haben. Und dort vor Ort arbeiten wir zusammen mit der Fondation Stamm. Diese Fondation Stamm hat den Namen von Verena Stamm. Das ist also eine deutsche Krankenschwester, die in den 70ern nach Burundi kam und die dort also anfing, ja, ich sag mal, Heime zu gründen für Waisenkinder, für Straßenkinder. Es gibt also ganz viele Projekte, wo sie die Mütter schützt, wo sie Kindsoldaten aufgefangen hat. Und unter anderem hat sie sich also auch der Bildung verschrieben und hat dort im Jahr 2006 die EPCM gegründet. Das ist die École Polyvalente Carolus Magnus. Die ist in Bujumbura. Das ist die ehemalige große Hauptstadt von Burundi. Und das ist eine Schule, die sowohl einen Kindergarten, eine Grundschule, die École Fondamentale, von der ersten bis zur neunten Klasse beinhaltet und dann auch eine Sekundarstufe. Diese Sekundarstufe, die dauert dann nochmal entweder 3 Jahre und führt zum Abitur oder sie dauert 4 Jahre und mit ihr kann man dann einen technischen Abschluss erwerben. Unter anderem einen pharmazeutisch-technischen Abschluss. Durch diese enge Zusammenarbeit mit Deutschland entstand dann auch die Idee einer PTA-Ausbildung. Und beteiligt waren damals Vertreter von diesem Verein Burundi Kids. Die haben zusammen mit dem burundischen Gesundheitsministerium auf Basis des deutschen Lehrplans ebenfalls dort also einen speziellen Lehrplan entwickelt, mitgeholfen, hat dort auch noch die Kerschensteiner Schule aus Stuttgart, die war ebenfalls involviert, und auch die Firma Böhringer Ingelheim, die sich also damals und auch heute noch um das Labor kümmert, also um die Laborausstattung.
Und was ist jetzt deine Rolle in dem Projekt? Wie oft bist du so vor Ort und wenn du da bist, was machst du dann dort?
Also unsere Rolle ist zum einen die finanzielle und fachliche Hilfe bei der Laborausstattung. Das läuft tatsächlich hier von Deutschland aus und das ist eine große Arbeit oder es ist auch ein Schwerpunkt. Man stellt sich das so einfach vor, dort in ein afrikanisches Land Laborbedarf zu transportieren. Und es werden also, wir haben lange gebraucht und haben jetzt einen Lieferanten gefunden vor Ort, der in der Lage ist, qualitativ richtig und gutes Material in die Schule zu schicken, sodass also die PTAs vor Ort dort dann auch entsprechend gut arbeiten können. Und wir sind ganz stolz, weil dieses Labor an der EPCM ist also das Labor, was in ganz Burundi am besten ausgestattet ist. Und mittlerweile werden dort nicht nur PTAs ausgebildet, sondern auch die Pharmaziestudierenden der Universität kommen dorthin und machen dort also ihre Laborarbeiten. Ja, neben dieser finanziellen und fachlichen Hilfe bei der Laborausstattung geht es auch um die Unterstützung des Schulbetriebs selber. Das heißt also um laufende Kosten, Unterrichtsmaterialien, da geben wir Zuschüsse. Wir haben ebenfalls Stipendiatinnen, die wir unterstützen, denn der Besuch der Sekundarstufe in diesen letzten Jahren, der ist tatsächlich schulgeldpflichtig, während die ersten Ausbildungsjahre von der Klasse 1 bis 9 kostenlos sind. Und dieses Schulgeld von 300 Euro müssen also die SchülerInnen selber aufbringen. Und da haben wir also die Möglichkeit, dass wir Schüler, die sehr bestrebt sind, die gut sind und die sich finanziell nicht so ganz leisten können, dass wir die dann also zusätzlich unterstützen.
Es gibt ja viele Parallelen zwischen der PTA-Ausbildung hier und der PTA-Ausbildung in Burundi, in dieser besonderen Schule. Aber ich würde doch sagen, es gibt bestimmt auch viele Unterschiede, ne? Kannst du vielleicht so ein paar Unterschiede im Schulalltag nochmal so festmachen?
Ja, tatsächlich habe ich mir mal die Arbeit gemacht und habe den Lehrplan bzw. die PTA-Ausbildung in Burundi mit der PTA-Ausbildung in Deutschland verglichen. Das bestechendste Merkmal ist natürlich die Ausbildungsdauer, die mit 4 Jahren wesentlich länger ist als in Deutschland. Und auch der Gesamtstundenumfang ist wesentlich länger. Es wird in Burundi viel mehr Wert gelegt auf die theoretischen Fächer, vor allen Dingen auch in einem Bereich, im medizinischen Bereich, der bei uns in der Ausbildung gar nicht mal so eine große Rolle spielt. Das heißt, es werden zum Beispiel viele Fächer unterrichtet wie Anatomie, Mikrobiologie, Epidemiologie, Hämatologie. Fächer, die wahrscheinlich eher dazu befähigen sollen, später nochmal das Pharmaziestudium aufzunehmen. Und bei uns hier in Deutschland, gerade nach der neuen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, steht ja vor allen Dingen die Praxis im Vordergrund, die Beratung steht im Vordergrund, der Umgang mit digitalen Medien ist wichtig und das sind große Unterschiede.
So, Digitalität ist da wahrscheinlich nicht so viel angekommen, oder?
Also es gibt ein Internet, was aber nicht immer unbedingt stabil ist. Und wir waren da, wir haben es uns also vor Ort angeschaut. Wir durften mit am Laborunterricht teilnehmen. Und was mich dort zum Beispiel beeindruckt hat, war, dass alle Teilnehmenden mit Stift und Bleistift, mit Bleistift und Papier dort gestanden haben. Sie haben sich Aufzeichnungen gemacht von dem, was der Lehrer gesagt hat. Sie haben also mitgeschrieben und das waren so die Arbeitsunterlagen.
Also da kriegt man nicht irgendwie erstmal so einen Satz Kopien rübergereicht mit Arbeitsblättern, so wie das bei uns hier ist?
Nein, also ich glaube, das ist fernab der Realität dort. Und wie gesagt, es gibt Möglichkeit, Internet ist, wir haben, als wir dort waren, auch einen Workshop veranstaltet. Auch das ist übrigens eine Aufgabe, wenn wir dort vor Ort sind, dass wir unser pharmazeutisches Wissen auch einbringen. Wir haben Workshops gemacht zu Arzneimittelfälschungen, wie man die erkennen kann. Wir haben bei unserem letzten Besuch einen Workshop über Antibiotikaresistenzen gemacht, die dort also auch eine ganz große Rolle spielen. Und bei diesen Vorträgen, da kann man tatsächlich dann auch PowerPoint-Präsentationen zeigen und das Ganze funktioniert auch, aber halt nicht zuverlässig und auf Dauer für jeden zugänglich.
Das finde ich jetzt auch wieder spannend. Also dann reist Apotheker ohne Grenzen dorthin und hält Vorträge. Auf Französisch dann wahrscheinlich?
Ja.
Und das verstehen die Schülerinnen und Schüler dann auch alle?
Das verstehen dann alle durchweg, genau. Und solche Reisen sind einmal im Jahr geplant, solche Projektreisen. Und die sind natürlich nicht nur dafür da, einen Workshop zu veranstalten, sondern auch, um einfach mit den Partnern im Kontakt zu sein, sich die Situation vor Ort anzuschauen, auch zu gucken, ob die Gelder, mit denen wir finanzieren und unterstützen, auch sachgerecht eingesetzt werden. Es muss kontrolliert werden, dass alles seinen richtigen Gang geht. Und es wird natürlich auch immer wieder geschaut, ob es andere Möglichkeiten der Unterstützung gibt, wo was erforderlich ist.
Ja, super spannend. Also dann hatte ich ja vorhin auch verstanden, also zum einen unterstützt ihr praktisch die Einrichtung dort, ne? Es werden Laborgeräte angeschafft und Schulmöbel. Und auf der anderen Seite könnt ihr aber auch die einzelnen Schülerinnen und Schüler über Stipendiate unterstützen.
Genau, wobei man das eigentlich gar nicht so hoch schrauben darf. Ich finde immer, wenn man als Spender dort steht, hat man immer das Gefühl, wenn ich eine persönliche Patenschaft habe, dass ich dort eine besondere Beziehung aufbaue und dass ich da jemanden sehr stark unterstütze. Man berücksichtigt an der Stelle aber weniger, wie es demjenigen geht, der dort vor Ort ist. Denn derjenige, wenn das öffentlich oder publik würde, dass er ein Stipendium erhält, steht er natürlich einerseits als derjenige da, der sich einen Schulbesuch vielleicht nicht so einfach leisten kann, also steht als bedürftig vor anderen da. Und auf der anderen Seite kann es natürlich auch Neid schaffen. Nun, wenn man sieht, da braucht jemand sich weniger anstrengen, der muss jetzt, der muss nichts machen, der wird einfach von einer Organisation unterstützt. Also insofern wird das tatsächlich etwas weniger thematisiert. Wir unterstützen aber das jetzt nicht.
Genau, also ihr helft der Schule, ihr helft teilweise einzelnen Studierenden oder Schülern. Welchen Einfluss oder welchen Impact hat dieses Projekt denn so auf Burundi insgesamt? Kannst du da, also welchen Unterschied wollt ihr da machen?
Also ich danke dir für diese Frage, denn das ist eigentlich das Wichtigste. Indem wir hier so eine pharmazeutische Ausbildung ermöglichen, ermöglichen wir es natürlich, dass zum einen Leute später einen guten Beruf haben und tatsächlich die Absolventinnen der EPCM, die nachher in den Apotheken untergebracht werden, die haben also tolle Jobs, deren Einkommen sichert im Prinzip den Lebensunterhalt der Familie. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite steht natürlich auch, dass dieses Gesundheitssystem ein ganz schwaches Gesundheitssystem ist. Ich hatte es ja vorhin schon angesprochen. Mittlerweile ist es so, dass in jeder Apotheke auch ein PTA da sein muss. Auch das hat der Gesetzgeber jetzt festgelegt. Sichert natürlich unseren AbsolventInnen den Job anschließend, verbessert natürlich aber auch das gesamte Bildungsniveau, auch in der Pharmabranche. Und vielleicht, um das mal an einem Beispiel deutlich zu machen, es macht einen Unterschied, ob jemand in einer Apotheke beraten wird oder ob Menschen auch in Burundi in eine Apotheke gehen, dort irgendein Arzneimittel verlangen, zum Beispiel ein Antibiotikum gegen irgendwelche Magenbeschwerden, was sie dann anschließend einnehmen, was aber völlig sinnfrei ist, weil es dir gar keine Indikation an der Stelle gibt. Die Menschen nehmen das dann einfach, sie setzen dann Packungen willkürlich ab und Medikamente ab, weil sie einfach nicht mehr das Geld haben, dann vielleicht eine Therapie länger durchzuziehen. Und das Ganze ist natürlich dann pharmazeutisch völlig sinnfrei. Und da einen Grundstock zu legen und richtig beraten zu können, das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt.
Wir hatten vorhin ja schon mal festgestellt, dass es viele Parallelen gibt, ne, zu unserer PTA-Ausbildung hier in Deutschland, und es gab ja auch Material, was sie genutzt haben. Und würde sich denn eine Schülerin aus Burundi, die dort die PTA-Ausbildung absolviert hat, hier bei uns in Deutschland in einer Apotheke zurechtfinden? Oder auch umgekehrt, würde sich ein PTA-Schüli aus Hamburg zum Beispiel in Burundi zurechtfinden in einer Apotheke?
Naja, ich hatte ja vorhin schon ein paar Parallelen genannt, ne? Dass man also die Wirkstoffe hat, die im Großen und Ganzen ähnlich sind, ne? Die Analgetika, die Antibiotika, Antihelmintika, das ist alles das, ne? Das sind gebräuchliche INN-Bezeichnungen, die würde man kennen. Man kennt, dass man Arzneimittel aufgrund ärztlicher Verordnungen abgibt. Es gibt sogar eine Regel, wie wirkstoffgleiche Präparate ausgetauscht werden bei Lieferengpässen, also auch so etwas gibt es. Aber grundsätzlich denke ich, kann man das wirklich nicht vergleichen, weil auch die Arbeitsbedingungen ganz andere sind. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, das Labor ist obligatorisch. Also die Arzneimittelherstellung, auch die Prüfung von Arzneimitteln, findet nicht in dem Umfang statt, wie es bei uns möglich ist. Dazu muss man ja auch sagen, wir befinden uns hier in Äquatornähe. Ne? Wir haben ja also Tagestemperaturen von 30 Grad. Da werden also, ne, wird es schwierig, Salben herzustellen, geschweige denn Zäpfchen zu machen. Also es sind schon ganz andere Bedingungen. Und wie gesagt, der gesetzliche Rahmen ist das eine. Wie es durchgeführt werden kann und wird, ist was anderes.
Ja, super spannend. Du hattest ja vorhin uns auch schon mal ein paar Bilder gezeigt, ne, wo die Schülerinnen und Schüler dann in einer Klasse sitzen, in einem Klassenraum. Und das Erste, was ich gesehen habe, boah, ist die Klasse groß. Ne? Also, aber die sahen alle richtig glücklich und zufrieden aus, dass sie dort sitzen dürfen. Ne?
Naja, ich weiß nicht, ob du dich an das Bild erinnerst, was ich dir davor gezeigt hatte. Also die Ausbildung an den staatlichen Schulen, die Schulausbildung, die ist, ja, auch da ist sehr viel Luft nach oben. Es besuchen trotz diesem kostenlosen Zugang in den ersten Jahren längst nicht alle Kinder die Schule. Man hat eine Abbruchquote von ungefähr 50%, also 50% der eingeschulten Kinder werden überhaupt fertig, dann nach den neuen Schuljahren. Da spielt eine Rolle, wie groß die Klassen sind. Da betreuen Lehrer bis zu über 50 Kinder. Da teilen sich die Kinder zu zweit, zu dritt ein Buch. Die haben keine Bänke, auf denen sie sitzen, sondern die sitzen dann halt auf der Erde und lernen. Und du hast eben gesagt, dass, ne, du hast dich gewundert über die Größe. Also die PTAs, die fangen in einer Klasse mit 40 SchülerInnen an und damit haben wir tatsächlich eine kleine Klassengröße. Es ist so, dass jeder einen Sitzplatz hat. Es gibt Bänke, es gibt Stühle dort, es gibt Tische dort. Im Labor ist es aber wieder so, dass einer etwas herstellt und drei, vier andere stehen drumherum und gucken zu. Also einer, ne, es ist Gruppenarbeit, aber Gruppenarbeit in der Form, dass einer macht und die anderen zuschauen, das Ganze wechselt dann ab.
Ich bleib noch mal so ein bisschen bei den Bildern hängen, Claudia. Ich fand das super spannend, dass du die auch mitgebracht hast für uns. Du hattest auch verschiedene Apothekenfotos gezeigt, ne? Und du hast zwei alltägliche Apotheken, würde ich sagen, gezeigt, die man so an jeder Straße oder in jeder Straße, kannst du ja gleich nochmal selber beschreiben, sieht. Und dann hast du auch noch eine besondere Apotheke gezeigt. Erzähl das doch nochmal ein bisschen.
Ja, es gibt also ganz viele Apotheken und auch das ist so eine Sache, die mich völlig fasziniert hat. Es gibt tatsächlich in Burundi auf 100.000 Einwohner 22 Apotheken. Damit liegen wir genau dort, wo wir auch in Deutschland sind. Wir haben also auch in Deutschland, das wird immer weniger, wir sind in Deutschland mittlerweile bei weit unter 22 Apotheken pro 100.000. In Burundi also gibt es viele, wobei eigentlich auch festgelegt ist, dass nur der eine Apotheke leiten darf, der eine entsprechende Ausbildung hat und der darf dann bis zu drei Apotheken auch haben und der muss im sogenannten nationalen Apothekerorden registriert sein. Dort sind allerdings, mein letzter Stand, knapp 200 Apotheker registriert. Das heißt, eigentlich dürfte es dann, wenn ich 200 mal drei Apotheken rechne, dürfte es maximal 600 Apotheken geben. Es gibt aber 2000. Und das ist dieser Wildwuchs oder diese fehlende Regulierung, wo dann geguckt werden muss, wo, wie kommt das?
Nochmal dazwischen. Und zwar ist Burundi dann von der Bevölkerungsdichte so ähnlich wie Deutschland? Weil hier ist es ja, gibt es ja pro Quadratmeter auch sehr viele Menschen.
Burundi ist flächenmäßig ungefähr so groß wie Brandenburg, hat 11,5 Millionen Einwohner, also im Vergleich zu 80 Millionen in Deutschland, mit einer Bevölkerungsdichte von ungefähr 430 Einwohnern pro Quadratkilometer, ist also relativ dicht besiedelt. Mhm. Genau. Und es ist zum Beispiel auch festgelegt vom Gesetzgeber, wie viele Apotheken es geben darf, ne? Dass die also in der Stadt mindestens 500 Meter auseinander sein müssen. Ah. Auf dem Land müssen sie mindestens 2 Kilometer auseinander sein. Auch sowas ist festgelegt.
Ach so, ja. Das gibt es ja inzwischen in Deutschland nicht mehr. Das, aber gab es früher auch mal, ne?
Gab es tatsächlich auch. Und Simone, du hattest eben gefragt, woher diese schicke Apotheke kam. Auch das eigentlich ganz kurios. Wir unterstützen dort also auch eine sogenannte Lehrapotheke. Und diese Lehrapotheke, das ist eine besondere Apotheke, deren Einrichtung von einer Apothekerin aus Konstanz gespendet wurde über Apotheker ohne Grenzen. Die wurde also dann im Container bis nach Burundi verschifft und wurde dort also aufgebaut. Und sie dient als Lehrapotheke für die PTAs. Die können dort also ihr Praktikum machen. Und gleichzeitig soll diese Apotheke sich dann auch irgendwann mal selber tragen. Also über den Verkauf der Arzneimittel sollen dann die Gehälter der Angestellten dort bezahlt werden. Und die Apotheke sieht ja tatsächlich eigentlich aus wie aus dem Bilderbuch, so wie wir sie hier aus Deutschland kennen.
So, Claudia, jetzt sind wir bei dem Teil angekommen. Wir fragen unsere Gästinnen immer nach dem persönlichen Highlight. Hast du ein persönliches Highlight in dem ganzen großen Apotheker ohne Grenzen Projekt in deinem Leben?
Naja, wenn du jetzt mit Highlight meinst, was hat dich emotional besonders bewegt dort in Burundi, dann muss ich dir ganz ehrlich gestehen, dass es eigentlich weniger die EPCM ist, mit der wir dieses Entwicklungszusammenarbeitsprojekt haben, sondern eher das Nothilfeprojekt, was wir seit 2 Jahren jetzt ebenfalls mit betreuen. Und dieses Nothilfeprojekt ist eigentlich eines, was dem Klimawandel geschuldet ist.
Spannend. Magst du das noch ein bisschen ausführen? Jetzt wollen wir da natürlich mehr wissen.
Ich hatte eingangs gesagt, dass Burundi an dem Tanganyika-See liegt, einem sehr großen See. Und dort ist es also immer wieder zu Überschwemmungen gekommen. Es hat also starke Regenfälle gegeben. Einer der in den Tanganyika-See mündenden Flüsse, der Rusizi, ist also über die Ufer getreten. Und es wurden dort also Überschwemmungen fanden dort statt, die dazu führten, dass Menschen, die dort gewohnt haben in dem Gebiet, ihre Häuser verlassen mussten, alles verloren haben, und die wurden dann also in einem Camp untergebracht. Dieses Camp Sobel, das hatte also damals bis zu 6.000 Menschen, die versorgt werden mussten. Die lebten dann in Zelten unter ganz widrigen Bedingungen, Malaria, HIV, Unterernährung. Das war also ist immer noch ein ganz großes Problem, ist noch ein Problem, weil dieses Camp wurde mittlerweile aufgelöst. Man hat die Menschen an eine andere Stelle in Burundi gebracht, ein anderes Camp, was auf einem Bergplateau lag, was aber sich auch als sehr ungeschickt erwies, weil es also aufgrund von Stürmen, von Regenfällen zu Erdrutschen gekommen ist. Man konnte dort also nicht wirklich sicher unterkommen, und immer, egal in welchem Camp, war einfach das Problem der medizinischen Unterversorgung. Mhm. Und die Fondation Stamm, die hat also dort dann eine Art mobile Krankenstation errichtet mit Krankenpflegern, mit Hebammen, Ernährungsberatern, Psychologen, Ärzten. Und da ist Apotheker ohne Grenzen ebenfalls dann eingesprungen und hat Arzneimittel mitfinanziert und auch geguckt, dass die Ernährungssituation für die Kinder sich verbessern konnte. Genau, also das ist tatsächlich sehr berührend gewesen, und das war, hat schon einen tiefen Eindruck hinterlassen.
Ja, ich kriege gleich Gänsehaut so ein bisschen. Allein wenn du die Berufsgruppen aufzählst, die dort fehlten, die dort erstmal an Land gebracht werden mussten, das ist wirklich emotional dann, ja, spannend.
Ja, also das hört sich ja wirklich alles sehr, sehr unterstützungswert an, was ihr da macht und die tollen Projekte, die ihr da so auf die Beine stellt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich mich so als Herr Wulff, als Lehrer oder auch unsere Schülerinnen und Schüler oder andere Menschen, die sich engagieren wollen, wie können die das machen?
Naja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also du hast die große Auswahl. Natürlich könnt ihr an eurer Schule Spendenaktionen jeglicher Art veranstalten. Ihr könnt Kuchenbasare machen, ihr könnt an Spendenläufen zum Beispiel teilnehmen. Da wäre es mir natürlich wichtig, wenn ihr solche Aktionen startet und ihr habt nachher eine Spende, dass man zum Beispiel dann auch den Vermerk Burundi macht. Denn wenn das an Apotheker ohne Grenzen gespendet wird, das ist das nicht zweckgebunden. Und ich spreche ja jetzt hier für mein Projekt, für unser Projekt. Ne? Da wäre mir natürlich wichtig, dass dann dieser Verwendungszweck Burundi dabei steht. Es ist natürlich auch eine Möglichkeit, Mitglied bei AOG zu werden. Und wie gesagt, das können also nicht nur Apotheker und nicht nur PTA, sondern das können also auch jeder, der irgendwie Interesse hat, hat die Möglichkeit, entweder als Fördermitglied, also sozusagen als passives Mitglied, dort einzusteigen und über seinen Mitgliedsbeitrag das Ganze zu unterstützen. Ich verrate mal ganz kurz, der liegt also bei Apothekern, bei PTAs, die fertig sind, bei 96 Euro im Jahr. Und ansonsten liegt er also bei 36 Euro, wenn man in der Ausbildung noch ist. Und ich finde, das ist eigentlich eine Sache, das kann man eigentlich ganz gut verschmerzen. Neben dem Fördermitglied kann man natürlich dann auch ordentliches Mitglied werden. Und ordentliches Mitglied bedeutet, dass man dann natürlich auch auf Mitgliederversammlungen mit dabei ist, dass man, wenn man entsprechende Schulungen mitgemacht hat, sich auch für Nothilfeeinsätze oder diese Projekte bewerben kann. Aber wie gesagt, das...
Und brauche ich da noch so Voraussetzungen oder kann ich einfach mitfahren, wenn ich dann ordentliches Mitglied bin?
Naja, wie gesagt, es gibt eine vorbereitende Schulung, die besteht aus einem Online-Modul, an dem man teilgenommen haben muss, und Schulung 1 und Schulung 2, wo man dann zum Beispiel darauf vorbereitet wird, welche Probleme kann es bei einem solchen Einsatz geben, wie habe ich mich zu verhalten, welcher Ehrenkodex muss beachtet werden, wie sieht so eine interkulturelle Kommunikation aus? Wie sieht es mit Impfungen aus? Und das Ganze muss man sich dann bei den Schulungen auch so vorstellen, dass wir jetzt nicht in einem Vier-Sterne-Hotel so etwas abhalten, sondern dass das tatsächlich dann auch eher etwas bodenständig zugeht. Da übernachtet man in Zelten, um sich einfach auch dran zu gewöhnen. Und das ist tatsächlich auch wichtig, denn ich bin ja auch, wenn ich in einem Einsatz bin, kann ich ja nicht davon ausgehen, dass ich jetzt im Hotel untergebracht bin. Nee. Und da finden dann schon auch einige für sich heraus, ob das überhaupt was für einen ist oder ob das eher weniger was ist.
Kannst du da nochmal den zeitlichen Umfang so? Wie lange dauert sowas? Wie oft sind solche Zeltübernachtungen geplant und wie viele Online-Anteile gibt das? Nur so eine Hausnummer.
Also beim Online-Anteil kann ich dir jetzt nicht genau sagen, wie viele Stunden der umfasst. Das andere sind jeweils zwei Wochenenden, die im, wie gesagt, mehr oder weniger im Freien verbracht werden, von freitags bis sonntags dann, genau. Sollten aufeinanderfolgend gemacht werden, aber man kann auch unterbrechen. Also es ist jetzt nicht erforderlich, dass man die innerhalb eines Jahres zum Beispiel absolvieren muss.
Super spannend. Also erster Schritt Mitglied werden und dann melde ich mich, ne? Wenn ich sage, ich möchte gerne an
dann
einem
meldest
Projekt
du dich für eine, dann meldest für eine du Schulung. Dich für eine Schulung, genau. Ja. Und du, wenn du dann dich bereit erklärst, an Einsätzen teilzunehmen, kommst du in einen Verteiler und im Nothilfeeinsatz wäre es zum Beispiel so, dass du dann über eine E-Mail angeschrieben wirst und es wird gefragt, ob du in einem bestimmten Zeitraum dann zur Verfügung stehst, weil gerade bei Nothilfeeinsätzen kann das natürlich auch sehr spontan sein. Also ja. Es kann sein, dass du dann innerhalb von, ich sag mal, maximal einer Woche irgendwo dann unterwegs bist, auf Reisen bist. Und das ist natürlich für viele, die auch im Berufsleben stehen, dann auch gar nicht so einfach zu organisieren. Ihr fragtet eben noch nach Engagementmöglichkeiten. Was kann man noch machen? Vielleicht noch eine Sache für PTAs, für Apotheken. Es gibt natürlich auch Werbematerial von Apotheker ohne Grenzen. Es gibt also Schaufensterdekorationen, es gibt Spendenboxen. Man kann also auch dann später in der Apotheke natürlich Werbung machen und kann sich dann auf diese Art und Weise engagieren.
Und da würde ich auch einfach eine E-Mail hinschreiben und sagen, ich möchte gerne eine Spendenbox haben oder wie würde der Weg sein?
Genau, also Apotheker ohne Grenzen ist ganz normal über die Homepage zu erreichen. Wir sind aber auch über alle sozialen Medien, über Facebook, Instagram, LinkedIn sind wir vertreten und da kann man dann Kontakt knüpfen.
Und wie sieht das mit Arzneimittelspenden aus? Helfen die auch was? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Apotheke habe und ich habe noch ein paar Paracetamol, die noch gar nicht so lange abgelaufen sind oder vielleicht sogar noch haltbar sind oder wenn Opa gestorben ist und da ist noch ein ganz großer Medizinschrank, kann Apotheker ohne Grenzen den auch gebrauchen?
Ja, das ist tatsächlich eine Anfrage, die auch immer wieder an die Geschäftsstelle gestellt wird. Und da müssen wir sagen, Arzneimittelspenden in der Form machen natürlich überhaupt keinen Sinn. Denn es sind Spenden, die aus Deutschland kommen mit einer deutschen Beschriftung, die in Burundi vermutlich keiner lesen kann. Wir haben Medikamente, die unter Umständen, du sagst gerade, abgelaufen sind, wo auch vielleicht die Lagerung bis dahin schwierig ist oder wo man nicht nachvollziehen kann, wie sind sie gelagert worden. Und es gibt bezüglich Arzneimittelspenden wirklich WHO-Richtlinien, die besagen, dass man also nur Arzneimittel spenden sollte, die auch auf dieser Liste, der nationalen Liste eines Landes stehen, die eine Mindestlaufzeit haben von einem Jahr, dass die Beschriftung in so einer Sprache sein muss, dass die jeder versteht. Und tatsächlich sollten zum Beispiel auch die Transportkosten von einem Spender übernommen werden. Denn häufig ist es so, dass die Länder dann anschließend auf solchen Kosten oder, wenn es schlimm kommt, halt auf irgendwelchen Entsorgungskosten sitzen bleiben. Und damit ist natürlich dann überhaupt niemandem geholfen.
Also lieber monetär unterstützen als mit Arzneimitteln.
Auf jeden Fall. Es hört sich zwar immer komisch an, aber tatsächlich macht das wesentlich mehr Sinn.
Ja, dann haben wir zum Abschluss noch immer die Frage nach einer kuriosen Story, die du im Zusammenhang mit Apotheker ohne Grenzen erlebt hast. Gibt es da was, was du uns erzählen kannst?
Also ich glaube, kurios sind immer unsere Wege, nicht immer, aber sind die besonderen Wege der Materialbeschaffung und des Materialtransports. Ich hatte ja eingangs gesagt, die Bestellung von Chemikalien erfolgt also über örtliche Unternehmen und über örtliche Lieferanten. Es ist aber immer mal so, dass ein dringender Bedarf ist und wir dann auch nicht Nein sagen können. Und dann kann es also durchaus passieren, dass man mal Büretten im Handgepäck hat oder dass man Mannitol im Gepäck mitschleppt oder auch Jod, für das übrigens mal ein Händler dort vor Ort 1.800 Euro verlangen wollte. Ja. Wir haben dann nachher hier in Deutschland nachgefragt. Wir haben das Ganze von Zählo gesponsert bekommen und die Monika ist also dann mit einem Kilogramm Jod im Koffer nach Burundi geflogen und das ist schon sehr kurios.
Was sagt der Beamte? Nee, Quatsch, Beamte sind das nicht, aber was sagen die Sicherheitsleute, die den Koffer dann durchleuchten?
Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe schon etwas geschwitzt, aber es ist alles gut gegangen und im Zweifel, ich denke, wir hätten erklären können, dass das tatsächlich dann für eine gemeinnützige Organisation gedacht ist.
Und zu den Buretten hat auch niemand was gesagt, hat sich auch keiner gewundert.
Nein, also da waren wir sehr dankbar, die sind also tatsächlich von einer Privatperson mitgenommen worden und da muss ich vielleicht nochmal sagen, und auch das wäre noch eine Möglichkeit, sich zu engagieren, wenn jemand tatsächlich bei AOG ist, dann gibt es bei uns auch sogenannte Regionalgruppen. Das heißt, deutschlandweit verteilt gibt es also mittlerweile 15 Regionalgruppen, die sich mehr oder weniger regelmäßig treffen und die dann auch Aktionen planen und man ist sehr gut vernetzt über diese Regionalgruppen und als letztens eine Anfrage kam aus Burundi, wir brauchen neue Kittel, da war es also wirklich im Handumdrehen einer Anfrage in den Regionalgruppen deutschlandweit, wer hat Kittel und das war also auch so ein tolles Gefühl, wie man dann zusammenarbeitet. Dann hatten wir also wirklich in Windeseile 50 Kittel zusammengekriegt und da denkt man sich auch, AOG ist also mehr als das und eine AOG ist einfach auch miteinander kommunizieren, sich untereinander vernetzen, tolle Leute kennenzulernen und das Ganze deutschlandweit. Und das ist auch das, ihr hattet mal gefragt, was motiviert so? Das ist auch das, was mit motiviert. Ne? Und auch das gute Miteinander mit der Geschäftsführung, mit dem Vorstand. Ne? Also es ist ein sehr gutes Miteinander und das macht natürlich dann auch Spaß.
Ja, das ist so eine ganz tolle Note, auf der wir hier den Podcast beenden können. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank und wir sagen auch Tschüss und auf Wiedersehen. Und wir, das sind Herr Wulff
und Frau Ganswig
und Claudia Krämer von Apotheker ohne Grenzen.